Und die ist aktiv mit den Auslesen aus der Vielzahl aktiver Zentren in den Modulen der Liaisonzentren der dominanten Großhirnhemisphäre befasst. Also alles ist klar, keiner weiß Bescheid. Was heißt das menschenfreundlicher ausgedrückt? Schaut, man hat es auch verglichen mal mit einem Klavier. Wenn das hier so ein, dieses Pult eine Art Klavier wäre, dann bewirkt der Geist Gottes, dass ich das immer besser bedienen kann, aber ich bin sozusagen nicht identisch mit dem Klavier. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Angenommen, ich hätte noch nie ein Auto gesehen und da fährt das Auto vor, es hat getönte Scheiben und dann würde ich denken, das Auto steuert sich selber. Inzwischen gibt es ja solche Exemplare. Und dann bleibt er stehen und auf einmal steigt jemand aus. So ist sozusagen hier diese biologische Maschine. Und da haben wir einige Zusammenhänge gedämmert. Weil die Leute haben erkannt, das war der Walter Benfield, das ist so ein hochkompliziertes Organ, das duldet keine neutrale Zone. Das heißt, wenn ich es nicht bediene, lade ich bewusst oder unbewusst eine andere Größe ein, es zu bedienen. Und die Voraussetzung, dass hier jemand anderer mitmischen kann, ist Passivität, das Gegenteil von Wachsamkeit. Mir sagte ein indischer Missionar, wenn man in Indien zu einer Wahrsagerin geht, sagt als erstes, make your mind blank, mach deinen Verstand leer. Das verlangen die ja, und deswegen versteht ihr so oft diese Warnung, seid wachsam, weil autogenes Training, Yoga, auch die Rockmusik, aber einen gewissen Schallpegel, das Fernsehen, die Droge, Und, lass dich fallen, öffne dich, mach dich leer und so weiter. Und das ist brandgefährlich, genauso habe ich damals auch gebetet zum Empfang der Geistestaufe. Die Bibel sagt, seid wachsam. Und von diesem Bild der Wachsamkeit und dem Vergleich dieses Gehirns mit der Tastatur eines Klaviers, ein Wachsamer hat das Keyboard voll in der Kontrolle. Wenn ich passiv bin, ist das so, als würde ich die Hände wegnehmen und ich gestatte einen kosmischen Geist, einen kosmischen Schwingung, einen höheren Selbst, dann die Tastatur zu übernehmen. Und was soll dieses Bild hier von dem Innenohr? Schaut, jeder Hypnotiseur gibt zu, wenn ihm jemand widersteht, kann er nichts machen. Wenn man betet, hat überhaupt keine Chance mehr. Man muss sich ihm öffnen. Und von diesem Standpunkt, dass dieses Gehirn selber nicht denkt, sondern eine hochkomplizierte Apparatur ist, gestatte ich dem Hypnotiseur auf dieser unsichtbaren Ebene eben gewissen Mächten, dass sie dann gewisse Bereiche meines Gehirns stimulieren. Das ist hier das kortische Organ, das Innenohr. Es wird hoffentlich jeder Ton von dem, was ich hier sage, nachgeschlagen. Deswegen hört ihr mich. Und angenommen, ich könnte da hinein, auf einmal würde ich Stimmen hören. Oder andere Bereiche, auf einmal würde ich Bilder sehen. Und das ist für die Person völlig real und in Wirklichkeit absolute Illusion. Und mir sagte mal einer, der sich aus der Hippie-Szene bekehrt hat und dick im Okkultismus vorher sah, sagt Alexander, die erste Zeit nach meiner Bekehrung, ich hatte die schlimmsten Bilder von Gott und Jesus Christus, da hat jemand anderer hineingeschaltet. Und da haben wir Zusammenhänge gedämmert. Liebe Freunde, merkt euch das, aber wie gesagt, hier nachzulesen. Gott respektiert seine Schöpfungsordnung, er manipuliert niemanden, er wird nie direkt hineinschalten, dass du Zwangsgedanken bekommst gegen deinen Willen. Das macht nicht der Geist Gottes. Die Welt manipuliert, die Welt vergewaltigt. Der Heilige Geist respektiert seine Schöpfungsordnung und macht wachsam. Seid wachsam, wachet. Abschiedsrede des Paulus. Denke daran, dass ich euch 3 Jahre Tag und Nacht mit Tränen vermahnt habe. Darum seid wachsam. Nach meinem Abscheiden kommen gräuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen werden. Oder der Herr, Offenbarung, sieh, ich komme wie ein Dieb. Selig ist der, der wachet und seine Kleider bewahrt hat. Wir sind heute buchstäblich entblößt. Und bei Passivität, also der Heilige Geist macht wachsam, der falsche Geist passiv. Der Heilige Geist erleuchtet den Verstand. Der falsche Geist schaltet ihn aus. Die Reformation, die wir ja eben vor 500 Jahren da beginnend gefeiert haben, das war ein Bildungsschub. Die ersten 103 Universitäten Amerikas haben alles Gläubige gegründet. Die wollten, dass sie die Bibel lesen. Also, dass sie lesen und schreiben können, und haben ihnen Lesen mit der Bibel beigebracht. Die Bibel war deswegen bis 1961, also nicht Mittelalter, in Belgien verboten. Weil die wussten genau, die Katholiken, wenn die die Bibel lesen, dann sind die nicht mehr lange katholisch. Da stehen zu viele deutliche Dinge drinnen. Also es war ein unglaublicher Bildungsschub. Der Heilige Geist erleuchtet den Verstand, der falsche Geist schaltet ihn aus. Der Heilige Geist beeinflusst das Herz. Das heißt, immer wieder, Gott hat es ihnen ins Herz gegeben. Der falsche Geist manipuliert den Leib. Und schaut, das nehmen wir noch. Das hat mir ein Gläubiger in die Hand gedrückt in Zürich, dessen Eltern in eine der größten Spiritistenlogen der Schweiz gingen, die geistliche Loge mit dem Medium Beatrice. Und das Buch heißt Der Verkehr mit der Geisterwelt. Und hier steht jetzt die Ausbildung der Medien. Wie wird man ein Medium? Muss ich da Mitternacht Hahnenschrei? Hey, schaut, wie fromm sich das da. Ich war fassungslos. Damals gab es noch keine Yellow-Marker. Deswegen diese Randbemerkung. Er beginnt mit einem kurzen Gebet, hält eine Lesung aus der Heiligen Schrift und denkt über das Gelesene nach. Das machen wir ja hoffentlich auch. Jetzt steht aber hier die Ausbildung der Medien. Was ist der Unterschied? Da seht ihr, wie sich das tarnt. Darauf hält er, wie vorhin angegeben, seine Hand mit einem Bleistift auf ein vor ihm liegendes Blatt Schreibpapier und verhält sich abwartend, ohne irgendwelche geistige Spannung. So sind auch die Bücher von dieser Sarah Young. Ich bin bei dir, ich bleibe bei dir. Mega-Bestseller, hab schon erwähnt. Mehr oder weniger entstanden. Seht ihr, ich höre schon Stimmen. So fängt es an, lieber Bruder. Nee, das kann passieren. Ja? Also man müsste bei jedem Vortrag heute sagen, bitte alle Smartphones ausstellen, in den Kühltopf setzen. Nee. Darauf wird seine Hand, also er verhält sich abwartend ohne geistige Spannung. Das genügt. Passiv. Na, da könnte ich jetzt seitenlang auflisten, was da die Leute oft für Eingebungen bekommen, und bei noch größeren Anrechten der Finsternis, wenn Leute eben stark in der Droge waren und so weiter, dann kann der nicht nur so gewisse Dinge da eingeben von Bildern, es greift er jetzt epidemisch um sich, auch in nüchterne Einskreise, auch in den Kreisen der Gemeinschaftsbewegung in Deutschland, hörendes Gebet, prophetisches Beten. Leute schließen ihre Augen und sehen Bilder, bekommen Farben, Stimmen, und sie denken, jetzt redet Gott direkt, das ist die Gabe der Prophetie. Und liebe Freunde, wenn ich das so deutlich sage, nicht richten. Die meinen es oft von Herzen gut. Sie sehnen sich nach mehr. Ich werde nicht vergessen, wie George Werver sagte, mein geistlicher Vater, brennende Christen sind mehr gefährdet als fleischliche. Viele Sekten sind dadurch entstanden, dass die Leute sagten, der Bruder, diese Schwester sind so hingegeben, die sind nicht betrogen. So sind viele Irrlehren entstanden. Also nicht richten, aber die Geister müssen wir prüfen. Paulus Amandus in 1. Thessalonicher, alles zu prüfen. Der Herr lobt die Gemeinde zu Ephesus in den Sendschreiben, Offenbarung 2, Vers 2. Du hast geprüft, die sagen sie in Aposteln, sind es nicht, hast sie als Lügen erfunden. Er sagt nicht, ihr wart kritisch oder ihr wart negativ oder ihr habt gerichtet, er lobt sie dafür. Und also bei noch größeren Anrechten, wenn man da in diese Finsternis hineingerät, kann der einen aus der biologischen Maschine herausziehen. Das nennt man Exkursion der Seele, Out-of-the-Body-Experience. Das war bis in den 60er Jahren im Westen praktisch durch den Einfluss des Christentums, des Evangeliums unbekannt. Und dann mit Kübler-Ross Thanatologie, auch Ende der 60er Jahre, Raymond Moody, und jetzt immer mehr, ja, man trifft Leute, die sagen, du, auf einmal war ich außerhalb meines Leibes, ich sah mich da sitzen, ich sah mich da liegen. Das hat richtig epidemisch sich ausgeweitet, das hängt mit diesen Phänomenen zusammen. Und dann noch ein Beispiel, vielleicht haben einige den Namen Heidenreich gehört. Er hat sich klar bekehrt, Drogenvergangenheit, LSD-Vergangenheit, und hat jetzt ein extrem charismatisches Werk in Lüdenscheid. Und er hat selber erzählt, ich höre das auf Audiokassette. Also ihr seht, ich bin lebendes Fossil, ich komme aus einer Zeit, wo es noch Audiokassetten gab. Das ist ja ausgestorbene Spezies, oder? Da sagte er, er wartete auf den Bus. Und das war einige Zeit, Jahre nach seiner Bekehrung. Und dann kam der Bus und er trat vom Bürgersteig auf die Straße. Und dann kann ein Autofahrer mit kreischenden Bremsen gerade noch verhindern, ihn zu überfahren. Er hat einen Flashback. War überhaupt kein Bus da. Das ist ganz typisch. Und diese Leute glauben von ihrer falschen Pneumatologie und Anthropologie, also Verständnis des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist direkt hineinschaltet. Und deswegen beginnen diese Strömungen, die Pfingst- und charismatische Bewegung, immer mit diesen Weissagungen, so spricht der Herr. Und diese Formulierung gibt es nicht im Neuen Testament. Und wenn wir das in Frage stellen, haben wir ja sozusagen jetzt Gott in Frage gestellt und womöglich den Heiligen Geist gelästert. Also eine völlig falsche Vorstellung. Und nochmals, der Heilige Geist wird nie direkt hineinschalten. Und bei Beginn der Pfingstbewegung ist Folgendes passiert, 1906, Azusa Street, Los Angeles. Da ging eine Frau wie in Trance zum Klavier. Ihr Mann hat einen Deckel zugemacht, weil er genau wusste, die kann nicht Klavier spielen. Die machte den Deckel auf, spielte tadellos. Das haben die auch kürzlich jetzt im Evangeliumsrundfunk, wo sie da die Pfingstereignisse erwähnt haben, als Beispiel für wunderbare Wirkungen Gottes gebracht. Und das sind die klassischen Phänomene der Medialität. Da hat sich ihrer biologischen Maschine ein Geist bedient, der Klavier spielen konnte. Der Heilige Geist bewirkt, dass du fleißig wirst und übst und das, was Gott an Potenzial in dich hineingelegt hat, trainierst und entfaltest. Und weil ich das so gesagt habe, mit der Wachsamkeit und hier jetzt mit Stille, Nachfolge Jesu und Gebet sind immer aktiv. Ringet, suchet, bittet, klopfet an, jaget nach, widersteht, prüfet, nahet euch zu Gott. Das Gegenteil von Passivität seid wachsam. Was heißt das? Dass ich keine stille Zeit tun soll? Ich habe mal meine Frau gefragt, du, was heißt das für dich, stille Zeit? Da sagt sie, dass ich mich konzentriere auf das, was hier geschrieben steht. Weil da kommen ja oft andere Gedanken und flattern weg. Mir erzählte ein ehemaliger Hippie, der sich in Wien bekehrt hat, in unserer Sturm- und Drangzeit. Er sagte, du Alexander, wenn ich die Bibel gelesen habe, 5 Minuten danach alles weg. Aber ein schmutziger Witz, der sitzt. Ist doch wörtlich im Ohr. Sage ich lieber nicht den Namen, wer das war. Und denkt an Psalm 1. Wohl dem Menschen, der nicht sitzt bei den Spöttern, sondern sinnt über mein Gesetz Tag und Nacht. Mit anderen Worten, macht seinen Verstand nicht leer. Lernt es auswendig. Josua 1. Lass dieses Wort nicht von deinem Munde weichen. Denke darüber nach. Also fülle dein Gehirn aktiv mit dem Worte Gottes, dann wird es dir gelingen. Und jetzt muss ich seelsorgerlich abschließend noch erwähnen, seht ihr hier, Luther, der musste sich auch schon mit den Zwickauer Propheten auseinandersetzen, deshalb ermahne ich vor solchen verderblichen Geistern, die da sagen, ein Mensch empfängt den Heiligen Geist durch stilles Sitzen in der Ecke, auf der Hut zu sein. 100.000 Teufeln wird er empfangen und nicht zu Gott kommen. Also Luther, also dialogfähig war der Mann nicht, wie wir sehen. Da wusste man, ist ein bisschen übertrieben, aber da gibt es keinen Dialog mehr. Und wir haben heute für die Evangelikale, die empfehlen Yoga als Vertiefung für die stille Zeit. Ich erzähle keine Witze. Die Jugendzeitschrift der Freien Gemeinden in Deutschland 2017, Herbstausgabe, dran next, Holy Yoga. Als wir das unseren indischen Geschwistern sagten, die sind uns fast umgekippt. Dort werden die gezwungen, da Yoga zu machen im Zuge der Hindutva, der Rehinduisierung dieses Subkontinents. Und hier machen sie es freiwillig. Und es sagte mir der Dr. Blatter, der hat in Langenthal eine Klinik gegründet, um Gläubigen zu helfen, eine psychosomatische Klinik, gesagt, der Großteil meiner Patienten kommen aus frommen Elternhaus. Und dann sagt dann seine, er ist Chirurg oder war Chirurg, ist er pensioniert, sagt seine Kollegen, seht ihr, der Glaube macht kaputt. Und er wollte ihnen helfen. Und er hat ihnen 3 Dinge auferlegt. Also mehr, aber die habe ich mir gemerkt. Erstens, Psalm 139, Vers 15. Wunderbar bin ich gemacht, das erkennt meine Seele. Dein Erotiker neigt dazu, mit Gott zu hadern. Wollen Sie das akzeptieren? Es steht da, im Glauben, nicht weil ich es empfinde. Ja. Dann Römer 12, gebet eure Leiber zum lebendigen Opfer. Vers 1 und 2. Und dann stellet euch nicht in der Welt gleich, sondern erneuert euch. Das ist aktiv. Erst einerseits, gebet eure Leiber zum lebendigen Opfer. Da könnte ich denken, ja, ich bin einfach passiv. Einige Leute denken, Herr, mein Gehirn ist so kaputt, alles, ich will nicht selber denken, denke du und nehmen einen Bleistift und meinen von Herzen gut. Aber das macht Gott nicht. Er tastet nicht hinein, er respektiert deine Schöpfungsordnung. Und ohne Gehorsam gibt es keine Befreiung. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und damit mache ich dann die Pause. Er legt ihnen auf, ihr müsst täglich in der Bibel lesen oder solltet täglich in der Bibel lesen und nehmt doch den Vers, der euch am meisten anspricht, mit in den Tag hinein, also damals ein Zettel, heute ist ja alles Smartphone, und denkt über diesen Vers nach, holt ihn raus. Ich weiß noch auch, als ich Englischvokabeln lernte, da hatte man so einen Zettel und wenn dann Gelegenheit war, wiederholt und so weiter. Und das kann man mit Bibelversen machen. Und denkt darüber nach und lernt ihn auswendig und so weiter. Und dann sagte er, da vergehen oft keine 3 bis 6 Wochen und kommen meine Patienten zu mir und sagen, mein Problem ist weg. Und deswegen hat er seine Klinik unter Psalm 107, Vers 20 gestellt. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Ich bete noch und dann erholt ihr euch. Herr Jesus, es gibt so viel zu sagen. Schenk du Gnade. Wir haben hier diesen ganzen Tag. Und es sind eigentlich fantastische Zusammenhänge, wie dein Wort die Wahrheit hat auf eigentlich allen Ebenen. Und sogar Gehirnforscher müssen erkennen, hier ist eine unglaublich komplexe Maschinerie und eine unsichtbare Größe. Herr, hab Dank, dass du uns die Augen geöffnet hast. Ich bitte dich, dass für uns gilt, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar ist, ist ewig. Amen. Ja, mir ist so warm geworden, nicht unbedingt ums Herz. Ihr gestattet, dass ich jetzt ohne Jackett hier stehen darf. Also das Luther-Zitat haben wir, also wie gesagt, wenn man das mit der Passivität mal durchschaut hat, dann ist das wirklich ein gewisser Schutz. Und Gott klagte mal im Propheten Hosea, mein Volk geht zugrunde am Mangel an Erkenntnis. Das hat nichts mit guten Motiven zu tun, aber gewisse Dinge muss man wissen. Und Petrus schreibt ja in seinem zweiten Brief, dir das zuvor wisse, dass er nicht fallt in den Irrtum der ruchlosen Leute. Gehen wir weiter, also das war ein Zitat von Luther, das ist auch ein wichtiger Satz, die Reformation begann nicht damit, dass ein Mann ins Kloster ging, sondern aus dem Kloster rausging. Die Reformation hat das Klosterwesen und die damit verbundene Mystik überwunden. Die Klöster wurden damals zugesperrt. Das haben wir erwähnt. Und jetzt Watchman Nee, von dem ich viel lernen durfte in seinem Klassiker Der geistliche Christ, warum Passivität gefährlich ist. Ich habe es eigentlich hier schon erwähnt. Er schreibt Folgendes. Die ursprüngliche Unterlassungssünde, die den bösen Geistern Raum gewährt, ist die Passivität des Gläubigen. Wenn ein Mensch aufhört, eine natürliche Gabe zu gebrauchen und sie in Untätigkeit absinken lässt, gibt er den Teufel und seinen Helfern eine Gelegenheit, sie an seiner Stelle zu nutzen. Das bildet dann die Basis für ihre finsteren Machenschaften. Also aus einem übertriebenen Gehorsam her sich innerlich leer machen. Also es wäre genauso, als würde ich sagen, also ich möchte nicht gehen, ich möchte gegangen werden. Ja, Gott hat dir aber die Beine gegeben, damit du die entfaltest. Nicht, dass du getragen wirst. Und schaut, das hier war aus einer Noetz-Zeitschrift. Bewusstseinserweiterungsprogramm. Und wie funktioniert das? Da heißt es, die Herstellung einer Gedankenlehre ist der Idealfall. Die Wirklichkeit wird sich danach, das Unterbewusstsein denkt in Bildern und wir haben ja die Explosion der Bilder. Und die Reformation hat ja das Wort im Mittelpunkt gesetzt. Das Wort dankt ab. Wir leben in einer nachliterarischen Zeit. Und hier heißt es dann, Unterbewusstsein denkt in Bildern. Je mehr sie sich entspannen, geschehen lassen umso plastischer wird ihr geistiges Bild. Die Umwelt wird sich darauf in ihrem geistigen Auge beugen. Jetzt, ihr habt ja Sinn für Humor. Für mich ist Gedankenlehre Faulheit, um nicht zu sagen Dummheit. Und deswegen heißt für mich das New Age-Programm von Bepp zu Depp. Von videotisiert, wie der Spiegel sagte, zu idiotisiert. Und diese Dinge, wir haben jetzt ein passives Analphabetentum, die greifen wir immer mehr um sich. Die Sprache wird immer mehr verkürzt, biblische Zusammenhänge immer weniger erkannt. Also das ist schon eine tragische Entwicklung. Und das eben hier, also so eine New Age-Zeitschrift. Und das sagte Dave Hunt, also ich sage es mal auf Englisch, the whole concept to manipulate reality with thought power is the concept of magic. Auf Deutsch, die Vorstellung, die Wirklichkeit durch gedankliche Kraft zu manipulieren, ist das Wesen der Magie. Du kreierst dein eigenes Universum. Und auf dieser Ebene sind ja die Techniken von Yonggi Cho, der Mann, der mit diesen Visualisierungstechniken die größte Kirche der Welt gebaut hat. Du nimmst das Bild für die Wirklichkeit, verbindest es mit einer lebendigen Fantasie und bewirkst dann sozusagen ein Ausreifen dieser gewünschten Wirklichkeit. Also wenn du krank bist, du stellst dir vor, ich bin gesund, ich nehme das Bild für die Wirklichkeit. Seine Gemeindewachstum war, du hängst ja ein, er wurde ja gefragt, wie machst du das? Man betet ja heute den Erfolg an, nicht mehr die biblische Wahrheit. Und dann hängt dir da ein Zettel hin, wo drauf steht, meine Gemeinde wird voll. Und seine Gemeindewachstumsbewegung begann, ich hörte das von ihm selber auf Audiokassette, er hat eine große Gemeinde bauen lassen, in den 60er Jahren war das ein Wagnis. Und da begrüßte er all die Leute auf der Empore, saß aber niemand. Er begrüßte alle Leute im Hintergrund, saß auch niemand, nur in seiner Fantasie. Und dann sprach es sich herum, so hat er wirklich erzählt, du, da gibt es einen verrückten Pfarrer, den musst du mal hören. Und dann auf einmal wurde die Gemeinde voll. Und er wisst ja, er ist ja jetzt bestraft worden wegen Unterschlagung, er musste 20 Millionen Dollar an den koreanischen Staat zurückziehen. Er bekam 3 Jahre Gefängnis, weil er einen berühmten Namen hat, darf er als Hausarrest absitzen. Aber sein Sohn kam ins Gefängnis und so weiter, weil er sich verzockt hat und dergleichen. Also der ist eine tragische Erfüllung, dass die da reich werden wollen, fallen in viele schädliche Lüste. Und jetzt wird's tragisch, weil jetzt kommen unsere eigenen Leute, das war die Deutsche Evangelische Allianz, und die haben eine richtige Diagnose gestellt. Uns fehlt Stille. Wir werden überrollt, finden immer weniger Zeit, tsunamiartig Mailbooks, also Mail, Notebooks und Mails und SMS und Facebook und so weiter. Und dann haben sie eben richtige Diagnose gestellt, aber dann eine falsche Therapie, jetzt Stille entdecken, und da waren viele Vorschläge, die hätten genauso gut in einer esoterischen Zeitschrift stehen können. Ein Beispiel, was dort erwähnt wurde, ich solle keine Bücher und Zeitschriften, nicht einmal eine Bibel mitbringen, das ist typisch der Schwärmer. Der trennt Wort und Geist. Ja, Buchstabe tötet. Du hast den Geist Gottes nur über das Wort. Ich nehme das schon vorweg, wir werden das Zitat sehen. Die Reformatoren sagen zu Recht, das Wort Gottes bringt den Geist Gottes zum Herzen und der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Du kannst Wort und Geist nicht trennen. Ihr kennt doch diese Geschichte, wo Jesus in der Synagoge von Nazareth ist, Lukas 4, ab Vers 20. Und da war dem der Prophet Jesaja gereicht und da fand er die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen und so weiter und zu verkündigen, den gnädige Jahr des Herrn. Und dann rollte er das Buch zu und dann starren sie ihn an. Und was sagt dann der Herr? Dieses Wort ist vor euren Ohren erfüllt. Lest nach. Wir haben nur den Jesus des Wortes. Wir haben keinen Jesus des Auges. Die Zeiten sind vorbei. Und Ich sollte also wie man ohne Wort Gottes, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, wie man ohne Wort Gottes also geistlich wachsen will, das ist das Geheimnis der Schwärmer, die brauchen das nicht. Diese Auseinandersetzung hat eben schon Luther mit den Zwickauer Propheten. Also keine Bibel und so weiter. Im zweiten Schritt ging es darum, durch ein inneres Abtasten des Leibes die Wahrnehmung für das eigene Dasein und vor Gottsein zu schärfen. Also das ist Esoterik pur. Schließlich richtete sich die Wahrnehmung darauf, den Atem in die gefalteten Hände fließen zu lassen und auf den ausfließenden Atem den Namen Jesus zu legen. Das sind heutige stille Übungen. Brauchst du kein Wort mehr. Und da haben Martin und Elke Kamphaus geschrieben. Martin war Buddhist, Elke war New Agerin. Und das habe ich schon erwähnt, ich wiederhole mich bewusst, zunächst Nachfolge Jesu und Gebet erfordern immer unsere Aktivität. Unser Wille ist entscheidend angesprochen. Die Bibel redet, ringet, suchet, bittet, klopft an, jaget nach, widersteht und so weiter. Prüfet alles. Gegenteil ist Passivität. Außerdem wird hier der persönliche Gott offenbar zu einer kosmischen Energie bzw. Kraftquelle, die man durch Atemübungen anzapfen kann. Das aber ist genau das Gottesbild des Hinduismus, Mystizismus, der Esoterik. Heute wird sogar in Schulen Kindern zur Beruhigung und Ruhigstellung Yoga empfohlen. Es war kürzlich eine Umfrage, da haben zwei Leute, die gar nicht unser Bibelverständnis haben, haben eine Untersuchung gemacht, Generation Lobpreis. Was erbaut am meisten euren Glauben? Und sie nannten sie die Hochreligiösen, haben ein paar tausend junge Leute befragt, haben ihnen 6 Möglichkeiten vorgelegt, also Gebet, Wort Gottes, Predigt, Bibel und so weiter, Lobpreis. 64% sagten Lobpreis, die Bibel stand an letzter Stelle. Und dann haben die gefragt, ja, warum glaubt ihr das? Also braucht ihr das? Und er sagt, ja, wir nehmen in einer Art Resonanz, spüren wir die Gegenwart Gottes und wir können sozusagen Gott in uns selber und in dieser Resonanz spüren. Und das ist die klassische Schilderung eines Götzen. Da sind die sogar etwas nachdenklich geworden und sprachen von einer Emotionalisierung des Glaubens. Und sie sagen auch ganz offen, früher war Worship das Rahmenprogramm, jetzt ist es auf Augenhöhe mit der Predigt. Und da sagte Luther, also natürlich anderen Zusammenhang, im Zusammenhang mit Thema Musik, wenn die Sklavin zur Herrin wird, wird sie zu Hure. Also wenn ihr wollt, ich schicke euch diese, das ist nur eine Seite, diese Betrachtung zum Thema Generation Lobpreis, wo die das ganz offen zugeben. Und dann hat einigen gedämmert, an dieser Bewegung stimmt was nicht. Und Hillsong oder ICF, das läuft ja nur über diese Musikschiene. Wenn man denen die Lautsprecher abstellt oder fast nur, dann ist die Erweckung auch ziemlich schnell vorbei. Oder Jesus Culture von Bill Johnson, Bessel und so weiter. Und ich war ja jetzt vor 14 Tagen noch in Kenia und da hat mich der Bibelschullehrer gebeten, hat sein Discipleship Training Programm für Schwarze, hat mich gebeten, doch was zu den Studenten zu sagen. Nun, ich kannte die ja nicht. Und ich habe nicht wie die Zwickauer Propheten zur Zeit Luthers die Gabe der Herzensschau. Die haben ihm vorgeworfen, du hast den papiernen Papst, den toten Buchstaben. Sie hatten den lebendigen Jesus und mit denen kommunizierten sie über Träume und Visionen. Und das war Thomas Münzer, Nikolaus Storch und so weiter. Die sind ja dann in diesem Bauernaufstand, in der Katastrophe untergegangen. Das hat sich oft so abgespielt mit so übergeistlichen Gestalten. Und dann sprach ich über das vierfache Ackerfeld. Vierfach ist das Ackerfeld Mensch, wie ist dein Herz bestellt. Und da dachte ich, da ist jeder drinnen. Da hast du den Weg, da hast du das Dornige, da hast du also das Felsige, dann die Distel und Dornen und dann der gute Boden. Und was ist die Voraussetzung, liebe Freunde, das sollte ich fast zum Schluss bringen, dass wir ein guter Boden werden. Das wollen wir ja alle werden. Weil da gibt es solche, nehmen das Wort auf mit Freuden. Der Felsigen haben nicht Wurzel in sich. Sie nehmen Ärgernis um des Wortes willen und fallen ab. Das sehen wir heute am Laufmeter. Große Jesusbegeisterung, aber keine Wurzel. Naja, und dann sagt er in Matthäus 13, Vers 23, der gute Boden ist, die das Wort hören und verstehen. Sinjemi, ist ein Verstehen des Herzens gemeint. Bei Markus Parallelgleichnis steht Markus 4, Vers 20, die das Wort hören und annehmen. Und bei Lukas Kapitel 8, Vers 15, die das Wort hören und behalten. Das ist ein guter Boden. Ohne Wort geht es nicht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das Neue Testament verbindet sich durch die Bank, die Verkündigung des Evangeliums, immer mit dem Gehörten, als sie das hörten. Der Glaube kommt aus dem Gehörten. Heute Visionen, Bilder, Stimmen, ich weiß nicht was alles. Ist jetzt nicht immer falsch, aber diese Verlagerung. Also da steht im griechischen Grundtext auch immer ein anderes Wort. Akouo, das Hören, und Sinemi. Matthäus 13, 23, bei Markus Paradechomai, Markus 4, Vers 20, die das Wort hören und annehmen, und Lukas 8, Vers 15, Kat Echosin, die das Wort hören und festhalten. So bist du ein guter Boden. Und da war denen schlagartig klar, den Lehrern dort, den Verantwortlichen, diese Lobpreisgeneration, das ist eine falsche Erweckung. Dass du mit dem Lobpreis stärkt deinen Glauben am meisten. Ja, was ist, wenn du dann mal im Gefängnis sitzt? Und uns geht es ja noch gut. Im mennonitischen Glaubensbekenntnis gehört mit zu ihren Grundstatuten Verfolgung. Das war das Normale. Wir sind die große Ausnahme. Hier steht kein Glaubensheld. Wenn ich wohin komme, wo es kein WC gibt, habe ich sowieso schon eine Glaubenskrise. Ja? Randbemerkung, also nicht, dass er denkt, ja, aber wir müssen mal realistisch sein. Und also hier, wie wir schon sagten, Gott wird zu einer unpersönlichen Energie und wird dann oft auch so wahrgenommen, mit so wie ein elektrischer Strom oder ein Vibrieren oder wie eine Hitze. Das sind klassische New Age Phänomene. Mir erzählen immer wieder Leute, Fromme, da hat mir jemand Hände aufgelegt, ich hatte da irgendein gesundheitliches Problem, dadurch strömte mich eine Wärme. Seit der Zeit bin ich gesund. Sage ich, vergiss es, ist nicht der Heilige Geist. Das sind die New Age Kennzeichen. Ich habe das auch in meinem Büchlein gezeigt. Englands berühmtester Geistheiler Harry Edwards, woran erkennt er, dass die verstorbenen Geister eine Transaktion vornehmen? Wärme geht von seinen Händen aus. So war es bei Wimber und wie die alle heißen. Ja? Wir haben die natürlich voll in unseren Reihen. Und jetzt schreibt Watchman Nee, alle, das ist auch wichtig, alle übernatürlichen Offenbarungen, Visionen oder merkwürdigen Geschehnisse, welche die völlige Unterbrechung der Betätigung des Verstandes fordern oder erst empfangen werden, nachdem der Verstand seine Arbeit eingestellt hat, sind nicht von Gott. Nächstes Zitat, der Christ muss ganz klar verstehen, dass alle seine Äußerungen das Resultat seines eigenen Denkens sein müssen. Jedes Wort, das den Denkprozess umgeht, ist von bösen Geistern formuliert worden. Also gerade auch ein Verkündiger, er weiß, wenn er unter Wirkung des Geistes Gottes ist, er kann noch viel klarer denken. Ich weiß von einem jungen Mann, oder wusste es Jahrzehnte her, der stotterte manchmal, aber wenn er da wirklich getragen war, da konnte er ganz klar reden. Also, und vielleicht sollte ich hier noch erwähnen, die Bibel sagt von den Christen der letzten Tage in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 8, dass sie zerrüttete Sinne haben, untüchtig zum Glauben. Nicht zerrüttete Gefühle. Geistliche Wahrheiten, merkt euch diesen Satz, geistliche Wahrheiten gehen immer über den Sinn des Menschen, nicht über das Gefühl. Der Heilige Geist bewirkt auch Gefühle, aber Gefühle bewirken nicht den Heiligen Geist. Ich kann das nicht umdrehen. Und heute zeigt man so eine Stimmung, und das wollte ich auch noch sagen, nicht, wenn man heute, ja, dass der Geist zu dir redet, Räucherstäbchen, Sphärenmusik und so Schwingung und so weiter, und jetzt redet der Geist zu mir. Ich werde nicht vergessen, wie eine New Agerin, die sich bekehrt hat, als sie damit konfrontiert wurde, da sagte ja diese Frau, die sie zum Herrn führte, auch eine ehemalige New Agerin, du kannst so kommen, wie du bist. Da sagte die, was? Kein Zeremoniell? Kein Ritual? Das ist der Mystiker. Wo ist das Wort Gottes? Nochmals, das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen, der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Und durch die Bekehrung öffnet sich dir die Bibel und bringt dich der Geist direkt zu Füßen Jesu. Und der Herr sagt in Johannes 6, Vers 63, meine Worte sind der Geist und sind das Leben. Nochmals, du kannst Geist und Wort nicht trennen. Und jeder, der mehr Geist haben will außerhalb des Wortes Gottes, kommt in eine andere Schiene. Und wie gesagt, nicht richten, es sind oft solche, die es wirklich von Herzen gut meinen. Und jetzt in diesem Ideenheft von der Deutschen Evangelischen Allianz zum Jahr der Stille 2010, da hat ein gewisser Manfred Gerlach vorgeschlagen, er ist Pfarrer für Meditation, Stille werden mit Leib, Stille werden in der Seele, Stille werden im Geist, nichts tun, nichts wollen, nichts denken, einfach nur da sein, ganz da sein im Augenblick, ausruhen in der begegnenden Gegenwart Gottes, wie ein leeres Gefäß sein, sich Gott hinhalten. Und dann empfiehlt er, wie erreicht man das? Denn wo man das Wort fallen lässt, schieben wir jetzt ein Luther-Zitat ein, und außer dem Wort nach Christus dabei zu ergreifen, man den Teufel. Das sagt im Zusammenhang mit der Marienverehrung. Und dann heißt es bei der Jesusbruderschaft Gnadental, wer die Ikone schaut, schaut in ihr Christus. Nein, der Herr sagt nochmals nicht, diese Worte sind für euren Augen erfüllt, diese Worte sind für euren Ohren erfüllt. Wir haben den Christus des Wortes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist der reiche Mann aus dem Totenreich. Kennt ihr die Geschichte? Lukas 16. Da heißt in Vers 23, als er nun, Luther sagt, bei den Toten war, im Hades war. Und dann will er ja missionieren. So bitte dich, Vater Abraham, schicke ihn in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Und jetzt sagt Gott doch Abraham, sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. Und jetzt kommt das Nein aus dem Totenreich. Nein, Vater Abraham, wenn jemand von den Toten auferstünde und zu ihnen ginge, würden sie Buße tun. Und ich werde nicht vergessen, wie ein brillanter Theologe, John Whitcomb sagte, diese Antwort beweist, warum der reiche Mann genau an der Stelle saß, wo er war. Er verachtete Gottes Wort. Er sagt mit anderen Worten, Vater Abraham, die Bibel ist gut, ist wunderbar, aber die genügt nicht. Wir brauchen Zeichen Wunder. Wenn Sie sehen, wie die Toten lebendig werden, die Lahmen hüpfen, dann kommt die große Erweckung. Gruß aus dem Totenreich. Und die Antwort Gottes durch Abraham, hören Sie Mose und den Propheten nicht, werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Der wollte mit dem Auge missionieren, mit besten Absichten, nicht richten. Und Gott sagt, nein, sie haben das Wort. Und tja, die Unfehlbarkeitserklärung der Bibel, Chicago-Erklärung, würde von Hauptvorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland nur noch eine ganz kleine Minderheit unterschreiben. Der Helmut Mattis, der Chefredakteur von IDEA, sagte, der ist jetzt aus Altersgründen ausgeschieden. Ich war einer der letzten Mohikaner, die noch die Frauenordination ablehnten. Lebendes Fossil. Also, das sind die klassischen Gesetze der Magie. Da bekommt man einen anderen Jesus. Suche eine bequeme Sitzposition, schreibt dieser Gerlach. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Mache eine angedeutete Minipause zwischen Einatmen und Ausatmen. Finde einen ruhigen Rhythmus. Stelle dir vor, dass dir ein Engel besucht. Nee, das war aus Ichtis. Und wie dann Gott zu dir spricht. Zitiert aus der Ignis. Also nicht du... Schlag die Bibel auf, lass den Herrn zu dir reden. Locker vom Hocker, ein- und ausatmen, dich besucht ein Engel, stell dir vor. Wenn wir das Wort fallen lassen, außerhalb der Schrift nach Christus tappen, fassen wir den Teufel. Und ich habe vor einigen Jahren einen messianischen Juden übersetzt, Menno Kalischer, und ein brillanter Mann, sagte, willst du die Stimme Gottes vernehmen? Schlag die Bibel auf, lies sie dir laut vor, deutlicher kannst du das Reden Gottes nicht hören. Merkt euch das, wenn die Leute kommen da mit prophetischem Gebet und so weiter. Das habe ich, aber das können wir ruhig nochmal betonen. Merkt euch diesen Satz, Repetitio Mater Studiosum, die Wiederholung ist die Mutter allen Studiums. Also so haben wir noch auswendig gelernt, immer wiederholt in das müde Hirn hinein. Die Reformation betont hingegen, das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen. Heiliger Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Aber Luther sagte ganz klar, dass das Wort ist das Vehikel, das den Geist eben transportiert. Nicht der Herr sagt, der Geist ist der lebendig macht. Er muss ja die Jünger fragen, nachdem er so ganz klar zeigt, welcher Jesus der Wahre ist, muss er fragen, wollt ihr auch gehen? Ist euch das ein Ärgernis? Und das Fleisch ist nicht Nütze. Der Geist ist der lebendig macht. Ja, wo ist er? Meine Worte sind Geist und sind das Leben. Und hat ja vorher dieses einmalige Wunder gewirkt, der Speisung der 5000. Wir sehen Jesus auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Es folgte ihm viel Volks nach, als er sah, wie er die Kranken heilte. Dann speiste die 5000. Johannes 6, Vers 15, sie wollen ihn zum König machen. Das wird unser Mann. Bei der nächsten Wahl bekommt er unsere Stimme. Wir brauchen keine Krankenkassenversicherung. Wir werden alle gesund. Wir brauchen keine Sozialkasse. Wir werden alle ernährt. Das ist der wahre König. Er war ihr Brotkönig. Und da will er sie in die geistliche Bedeutung hineinholen. Und er sagt, pass auf, ihr müsst euch Speise sammeln, die das Siegel hat meines Vaters, nicht vergängliche, sondern eben die ewig bleibt. Und ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mein Blut trinken. Mit anderen Worten, ich muss wirklich euer geistliches Ein und Alles sein. Und dann heißt es, Johannes 6, 66, kann man sich ja leicht merken, von da an wandten seine Jünger viele sich ab und wandeln fort nicht mehr mit ihm. Und dann muss der Herr am Ende, Kapitel 6 beginnt unwahrscheinlich triumphalistisch. Das ist der Jesus, den unsere Wohlstandsprediger verkündigen. Hier habt ihr ihn und erhalte sie und du bist glücklich und du bist gesund und so weiter. Und wenn du richtig glaubst, wer kennt den Namen Joyce Meyer? Das hat sie ja, Hände hoch, wer kennt das? Ja. Sie hatte jetzt manches widerrufen, ich werde nicht vergessen, wie mein geistlicher Vater George Weber sagte, Paulus konnte sagen, 2. Korinther 6, Vers 10, die wir arm sind und viele reich machen. Und dann sagte er, von many of our today's preacher, von vielen unseren Predigern unserer Tage, kann man sagen, die wir reich sind und viele arm machen. Das war der Unterschied zwischen Paulus und den heutigen Wohlstandspredigern. Das war die Theologie der Freunde Hiob. Lieber Hiob, tue Buße, wenn du im Willen Gottes bist, dann bist du gesund, wohlhabend, einflussreich, prosperous und so weiter. Und sie wussten nicht, hier war genau in dem Schlamassel, in dem er war, weil er im Willen Gottes war. Aber da könnte ich Dinge erzählen, wo wegen dieser mangelnden Bibelkenntnis heute Dinge behauptet werden. Sie hat jetzt widerrufen, manches. Ich habe mir das selber angehört, ihrem Clip, so 4,5 Minuten, wo sie wörtlich sagte, das war out of balance. Wenn eine Frau sagte, ja, mein Kind ist gestorben oder ich bin krank, da dachte ich zunächst, sagte Joyce Meyer, die hat zu wenig Glauben. Aber das war out of balance. Aber ich merkte, das ist eine Art kosmetische Operation. Und dann hat Scamparax gut aufgezeigt, wie sieht es aus mit manchen Aussagen von ihr. Zum Beispiel in diesem Buch die geheimnisvolle Kraft, Gottes Wort auszusprechen, beruft sie sich auf Römer 4, 17, wo es heißt, dass Gott dem, was nicht ist, ruft, dass es sei und das Tote lebendig macht. Und dann hat sie praktiziert und das Nichtseinende ins Dasein ruft. Ich begann dasselbe zu tun. Ich rief die Dinge, die in meinem Leben noch nicht existierten, ins Dasein. Aber das ist ja Magie pur. Weil das bringt ja Paulus als Beispiel, wie er völlig am Ende war mit eigener Kraft und zeigt auf, er hatte nur eine Möglichkeit, nachdem er unfruchtbar geworden war und die Sarah und jetzt unseren Sohn haben, dass Gott übernatürlich eingreift. Und das bringt als Beispiel von der Ohnmacht des Menschen und deswegen wurde er zum Vater aller Gläubigen, weil er glaubte, dass Gott Tote lebendig macht. Das, sagt uns der Römerbrief, ist der Glaube, der durch alle Generationen Menschen für die Ewigkeit gerettet hat. Und jetzt nimmt sie das Beispiel, um praktisch Gott zu imitieren. Ihr werdet sein wie Gott, kann ich da nur sagen. Und dann hier auch noch steht, auch Meyers Jesusbild gibt Anlass zu fragen, ob die TV-Predigerin den biblischen Jesus je kennengelernt hat. Na gut, das müssen wir Gott überlassen. Das hätte ich ein bisschen anders formuliert. Aber die Geister müssen wir prüfen. Meyer machte Aussagen wie diese. Ich will unbedingt Menschen helfen, das Leben zu genießen, denn dafür ist Jesus gestorben. Er starb auch, damit wir hier ein gutes Leben haben können. Ihr habt ein durch das Blut bezahltes Recht, euch gut zu fühlen. Ich gehe gar so weit zu behaupten, dass wir sündigen, wenn wir unser Leben nicht genießen. Das schreibt da in einem ihrer Bücher, er hat da die Quelle angegeben, da muss man sich mal vorstellen, wie ist denn Paulus berufen worden? Was sagt Gott zu dem Ananias, den er hinschickt, zu gehen, diese lange Gasse, gerade Gasse? Ich will dir zeigen, was um meines Namens willen wird leiden müssen. Und Paulus schreibt an die Philipper, die Verse müssen wir halt rausschmeißen. Kapitel 1, Vers 29, euch ist Gnade gegeben, nicht allein an Jesus zu glauben, sondern auch um seines Namens willen zu leiden. Also, ein hedonistischer Jesus, sie laden sich Lehrer auf und nach ihnen die Ohren jücken. Also, ich habe ein Exemplar noch von dieser Topic, das war die Februarnummer, wo das steht. Wer das unbedingt haben will, kommt auf mich zu, das kostet nur einen Griff. Andererseits wollen wir fairerweise sagen, sie ist schon auch etlichen, das ist oft so vermischt, wirklich zur Hilfe geworden. Sie ist ja unsere populärste Fernsehpredigerin. Und sie hat auch ganz offen erzählt, wie sie ihr Vater 200 Mal sexuell missbraucht hat. Und das kehren ja viele unter den Teppich. Dadurch ist sie wirklich auch vielen zum Segen geworden, die dadurch mal endlich den Mut gefunden haben, das auch ans Licht zu bringen. Und die Dinge, die dann wirklich ans Licht gebracht werden, die können ja dann bereinigt werden. Und sie gibt auch manchmal praktische Ratschläge. Also ich will jetzt nicht so Schwarz-Weiß-Malerei, ich bin mir darüber bewusst. Aber prüft alles eben. Ja? Und sie vertritt, auch wenn sie es manchmal mehr unter der Tischkante hält, schon auch dieses Wohlstandsevangelium. Und noch etwas, es kommen ja immer mehr Leute mit Problemen zu uns. Also jetzt ein Auflockerer, ja. Warum entartet unsere Jugend so sehr? Da hat jemand mal gedichtet, wenn sie als Kind zu heiß uns baden, so merkt man später wohl den Schaden. Doch kann man auch mit kalten Duschen und unsere Jugend arg verpfuschen. Gut, aber ich nehme an, das ist nicht wirklich unser Problem. Es kommen heute immer mehr Leute mit seelischen Problemen. Und ich sage diesen Leuten, lest die Psalme. Die Gebetsschule der Bibel sind die Psalme. Und 2/3 sind Hilferufe. Also ist die Nachfolge Jesu nicht nur so eine Rolltreppe in den Himmel, da gibt es Kämpfe. Und es gibt keine Probleme, es gibt keine Kämpfe, bis zum völligen Verzagen, eigentlich bis zu Selbstmordgedanken, die in den Psalmen nicht geschildert werden. Psalm 88, ein ganz düsterer Psalm. Und der Psalmist beschönigt nicht seine Situation, wie heute durch positives Denken. Also mir geht es gut. Ich bin gesund oder ich bin müde, möchte einschlafen, sondern er schüttet sein Herz vor Gott aus und rechnet damit, dass Gott von außen eingreift. Das ist das Gegenteil eben von Erlösung oder Selbsterlösung. Und der Mensch möchte ja immer in eigener Kraft sozusagen sich selber erlösen. Und da hat Gott oft manchmal sehr Mühe, uns zum Ende der eigenen Kraft zu bringen. Mose war der erste Befreiungstheologe. Er wollte seinem Volk helfen. Er hatte die besten Absichten. Er tat es in eigener Kraft. Es endet in der Katastrophe. Und bei seiner Berufung, ihr kennt die Geschichte, muss er die Hand in den Bauch stecken. Als sie rauszieht, ist sie aussätzig. Deine eigene Kraft ist aussätzig. Das war das Bild vorhin von Abraham, den Gott so weit brachte, bis er keine Kraft mehr hatte, um ein Kind zu zeugen. Völlig am Ende und dann jetzt eben mit dem Eingreifen Gottes rechnen muss. Liebe Freunde, wenn du sagst, dass du ewiges Leben hast, dann musst du glauben, dass Gott dich lebendig macht. Und das zeigt Paulus eben an Römer 4, an den Glauben Abrahams, Vater aller Gläubigen. Und wo Gott den Hesekiel die Totengebeine zeigt, in Kapitel 37, das ist ja die Wiederherstellung des Volkes Israels. Und so sahen die ja aus nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren Totengebeine. Und dann fragt, das ist die entscheidende Frage, da fragt Gott diesen Propheten, meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden können? Und liebe Freunde, das ist von diesen Vorträgen das Allerwichtigste. Glauben wir, dass Gott Tote lebendig macht? Wir werden an Gräber stehen. Glauben wir, dass wir auferstehen werden, dass wir unsere Freunde im Herrn wiedersehen werden? Und der Prophet wagt die Antwort nicht zu geben. Er sagt, Herr, du weißt es. Er tritt die Flucht nach vorne an. Und wir haben beobachtet, wenn Leute da konsequent sind und täglich einen Psalm lesen, wir wissen, die Feinde, die dort sichtbar geschildert werden, sind heute unsichtbar. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt Paulus in Epheserbrief. Dann haben wir immer wieder beobachtet, nicht über Nacht. Also alle Asterix und Obelix, du bist eine Null und dann kommt der Zaubertrank und dann schwillt der Bizeps zu ungeahnter Dimension und so weiter. Das ist Zauberei. Die Bibel spricht von Frucht und Wachstum, aber wir haben gesehen, wenn Leute hier wirklich treu erfunden werden, nicht über Nacht, auch wenn jemand Bodybuilding macht, der sieht nicht vorher aus wie Mahatma Gandhi und am nächsten Tag wie Arnold Doppelstecker, nee, der ist Schwarzenegger, oder Charles Atlas, versteht ihr? Aber wenn man da dran bleibt, nimmt man zu, jetzt geistlich gesprochen. Und ihr kennt ja diesen Bericht, wenn David auf seiner Harfe spielte, wich der böse Geist von Saul. Und die Lieder Davids sind die Psalme. Das ist fast das beste Mittel. Viel mehr kann ich Leuten nicht empfehlen, die Kämpfe haben, die mir erzählen, du, ich habe Angstzustände, dieses oder jenes. Ich verspreche keine Schnellmethode. Man möchte gerne angeblasen werden oder Hände aufgelegt. Nein, aber eben hier durch Gehorsam und aktives Auswendiglernen Frucht und Wachstum im Herrn. Also vergesst nicht Johannes 6,63, meine Worte sind der Geist und sind das Leben. Und in Hebräer 4, Vers 12 sagt der Schreiber, das Wort Gottes ist lebendig, das ist nicht tot. Und nochmals, ich bin Anhänger von Elias Schrenk, alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen, das war die begnadigste Stimme, die wir hatten in der Verkündigung auf deutschem Boden, oder in der deutschsprachigen Welt, und er sagte, alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen und schleust einen falschen Geist ein. Und hier noch abschließend, das ist dieser Gerlach auch, zünden Sie eine Kerze an, bevor Sie einen Platz niederlassen, und beginnen Sie mit den Knien zu wippen, zunächst langsam und dann immer heftiger, bis der ganze Körper in Schüttelbewegung kommt, streifen Sie mit den Händen den Körper ab und hauchen Sie alle verbrauchte Luft aus, das war auch schon so irgendwie Klimareligion, führen Sie die Handflächen von der Brust und verneigen Sie sich vor dem Geheimnis der Gegenwart Gottes. Und da haben mir Kamphaus erklärt, Elke Kamphaus, das kennt man typisch in der Esoterik, das heißt so jetzt alles Negative sozusagen wegstreichen und nur noch im Licht und nur noch positiv. Und das steht in den Ideenheft der Stille. Und da haben dann Kamphaus geschrieben, also er, der ehemalige Buddhist, er ist der Höchste, der sich jemals vom Westen kommend aus dem Tantra-Buddhismus bekehrt hat. Martin Kamphaus. Und Elke, die waren 7 Jahre lang meine Mieter, also die Brüdertheologie anhängen, die haben die große Trübsal jetzt schon hinter sich. Und ähnlich ging es uns mit den Angeboten, schrieben sie dann in ihren Rundbriefen, zum Jahr der Stille. Wir wünschen uns, bewusst mit Gott zu leben und es ist gut, sich zu besinnen. Jedoch finden wir in den Ideenheften neben praktischen und guten Anregungen, gibt es wirklich auch gute Beispiele, da war nicht alles falsch, das ist eben dieses Durcheinander heute, manche irritierende Übungen, von denen uns mehrere unserer Zeit als Buddhisten, Esoteriker eben daran erinnern. So zum Beispiel folgendes, Stille werden im Leib, in der Seele, im Geist, nichts tun, nichts wollen, nichts denken, einfach nur da sein, ganz sein im Augenblick, ausruhen in der bergenden Gegenwart Gottes, wie ein leeres Gefäß sein, sich Gott hinzuhalten. Buddhisten streben nach diesem Zustand der Leerheit, alles wollen aufgeben und ein leeres Gefäß werden, um im Zustand der Erleuchtung aufzugehen. Gott der Bibel dagegen, möchte unser bewusstes Wollen wollen nach ihm und kein passives Geschöpf. Also das sind uralte Techniken. Zu unserem Denken gehörte auch die Annahme, durch Meditation in unsere Mitte anzukommen. Die Mitte sei der Ort unseres göttlichen Kerns. Nun lesen wir in einem Artikel im Ideenheft, der Weg in meine Mitte ist der Weg in die Tiefe meines Wesens, an den Ort, wo Gott schon auf mich wartet, mich empfängt und in seine Arme nimmt. In der wortlosen Begegnung mit ihm lerne ich verstehen und mit dem Herzen zu sehen. Vielleicht sind wir, Martin und ich, besonders schlimme Sünder. Wir glauben nämlich, wenn Gott uns in der Tiefe unseres Wesens begegnet, würden wir einen enormen Schrecken davon bekommen. Da hausen die Drachen. Das ist von Machu Picchu hier, das ist so ein New Age-Ort, also da in Peru, ein Pilgerort und hier werden kosmische Kräfte aufgenommen und Atemübungen werden empfohlen, Da gibt es zum Beispiel dieses Ruhegebet, das ist sehr aktuell geworden. Kyrie, Herr Jesu, komm, Herr Jesus. Jesus, du, einatmen, aber zuerst laut und dann leise gesprochen. Durch diese ständige Wiederholung soll dieses Gebet immer mehr in das Un- und Unterbewusste eindringen und den Menschen innerlich reinigen und so das geistliche Wirken vertiefen. Und jetzt, aber da müssen wir zur Landung ansetzen, empfiehlt Richard Foster mit dessen Klassiker, Mega-Bestseller, Nachfolge feiern, Celebration of Discipline, in 80er Jahren beginnt die Remystifizierung der Evangelikalen. Das ist in großen Mengen verkauft worden und er empfiehlt, in der alten Kirchengeschichte kannte man die Praxis des Atemgebets, das ist typisch aus der orthodoxen und der katholischen Kirche. Rom ist eine Großmacht der Mystik. In der alten Kirchengeschichte so entstand eine Idee eines ganzen Gebetes, das man ständig wiederholen kann und den man auf den Lippen trägt, dass man, was im Herzen, etwa das bekannte Jesusgebet. Jesus Christus und Gottes, hab Erbarmen über mich als Sünder. Man beginnt dieses Gebet zu beten, immer und immer wieder, bis es ganz tief in den Körper eingedrungen ist. Also wiederum Passivitätstechniken, empfohlen bei unseren Leuten, die mega führende evangelikalen Bestseller sind. Und Gott ist das Gegenüber. Und der Heilige Geist bewirkt eine geistliche Nüchternheit. Und dass du mit ihm ehrlich, das ist die Voraussetzung, wahrhaftig redest. Jetzt stell dir vor, die Bibel gebraucht, dass es diese Beziehung zwischen Gläubigen und Gott von Mann und Frau, stell dir vor, ich würde mit meiner Frau reden, einatmen, Katrin, ausatmen, sei gegrüßt. Ich würde denken, steht hier? Das ist eine Technik, das ist ja kein persönlicher Wandel mehr. Hier geht es um eine persönliche Beziehung. Und ihr braucht ja nur die Gebete lesen, wie David oder Abraham mit Gott geredet haben. Das eine ist magisch und das andere ist die persönliche Beziehung. Und das bricht also immer mehr ein. Und Forst hat diesen mega erfolgreichen Bestseller geschrieben, Millionenbestseller, Celebration of Discipline, Nachfolge feiern. Und schaut, da empfiehlt er, wie man seinen Leib verlässt. Das Buch hat mir sogar noch der George Weaver geschickt. Ja, da ist etwas strange, aber weil das hat auch, es ist das Gift gut verpackt. Und ich war damals in Indien und da sagte mir einer dieser Inder, der Mohandas, sagte, das erste Kapitel war wunderbar von Celebration of Discipline. Und dann sagt, ich habe es wörtlich im Ohr, sagt er, beim zweiten Kapitel hatte ich den Shock of my life. Ich hatte den Schock meines Lebens. Pure Hinduism, reiner Hinduismus. Schaut, was er da empfiehlt. Und mit dem Mann beginnt der Dammbruch, dass die Mystik in die evangelikale Welt, die die Reformation überwunden hat, zurückkehrt. Und die Mystik ist immer konfessionsübergreifend. Gestattet deiner Fantasie, deinem geistlichen Leib, der mit Licht erfüllt ist, das ist ja auch reines New Age, sich aus deinem physischen Körper zu erheben, schaue zurück, sodass du dich selbst im Gras liegen siehst und versichere deinem Körper, dass du gleich zurückkehren wirst. Also reg dich nicht auf, bleib ruhig da liegen, ich komme bald zurück. Ein paar Tranquilizer ist es noch. Stelle dir vor, wie dein geistliches Selbst vibrierend mit Leben sich über die Wolken und bis in die Stratosphäre erhebt. Also alles stelle dir vor, Fantasie, Visualisierung, Glaube ist das Gegenteil davon. Das einzige Mal, wo der Glaube definiert wird in der Bibel, Hebräer 11,1, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn mich jemand fragt, Alexander, spürst du, dass du ewiges Leben hast? Da geht es ja nicht darum, wie ich das spüre. Wenn mich jemand fragt, Alexander, bist du verheiratet? Na, heute spüre ich mich schon so. Ja oder nein, versteht ihr? Das ist Fakt. Da schaut man jetzt gar nicht auf Gefühle. Beobachte, wie dein physischer Körper, der Hügel und der Wald sich verkleinern, während du die Erde verlässt, gehe tiefer und tiefer in die äußersten Weltraum, bis es nichts mehr gibt, außer der warmen Gegenwart des Schöpfers. Verweile in seiner Gegenwart, höre still, erwarte das Unerwartete. Also blanker Schamanismus. Mega Bestseller, Richard Foster. nicht über seine Motive richten. Und warum hat das so eine verhängnisvolle Auswirkung? Ich weiß natürlich nicht, wie es in Österreich in Details aussieht. Also millionenfach verkauft dieses Buch, Nachfolge feiern, Christianity D bezeichnete es als eines der Top 10 Bücher des 20. Jahrhunderts. Und interessanterweise warnt Foster vor dem kontemplativen Gebet in der Stille, wenn er sagt, dass sich dies nur für reifere Gläubige eigne, weil wir tief in die geistliche Welt eindringen, wo wir auf geistliche Wesen treffen können, die nicht auf Gottes Seite sind. Also davor warnt er sogar, dass wir da Geistwesen, das sind Okkultanweisungen, wir haben es mit in unseren Reihen. Und da macht man sich natürlich nicht beliebt, hat jemand das Buch gelesen und dann ist er ganz begeistert von Richard Foster und dann kommt der Alexander Seibel, warnt davor, naja, dann, ach, ihr seid lieblos und dergleichen. Aber es wäre so wie ein Arzt, der keine Diagnose stellen möchte, nur um den Patienten nicht zu erschrecken. Foster gründete 1988 die Renovare-Bewegung und die hat ganz stark Auswirkungen gehabt eben auf das Flaggschiff der freien Gemeinden in Deutschland, der Baptisten, der freien evangelischen Gemeinden, auf die Zeitschrift Aufatmen. Sehr ansprechend aufgemacht. Und da kommt die ganze Mystik, da kam der Henry Nouwen und so weiter, Amsel Grün, alle möglichen Leute wurden vorgestellt. Und da schreiben die selber in einer ihrer Nummern, wie durch Foster die gegründete Renovare-Bewegung dazu beiträgt, Ausdruck der neuen Betonung, das ist reine Gegenreformation der persönlichen Gottesbeziehung war 1996 auch die Gründung der Zeitschrift Aufatmen, die sich dieser Thematik besonders verpflichtet fühlte. Also diese Praktiken erfreuen sich immer größere Beliebtheit, zum Beispiel, aber bremsen wir jetzt ein, wir müssen zum Mittagessen kommen. Und das ist absolute seelische Grausamkeit, so lange zu predigen, bis die ersten halb verhungert sind. Wir wiederholen das dann noch einmal. Der Vers, der all das widerlegt, der steht in Römer 7, Vers 18, wo Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Ich hatte mal in einer Krise eine Gebetserfahrung. Die habe ich dann als junger Christ gerne erzählt. Hat mir geholfen. Ich erzähle sie heute nicht mehr. Wisst ihr warum? Ich bin nicht sicher, ob es wirklich von Gott war. Und ich musste schmerzvoll erkennen, auch mein Herz ist trügerisch über alle Maßen. Sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Und Martin und Elke Kamphaus erzählten mir, wie da von einer christlichen Therapiestätte aus der Schweiz dann ein Artikel kam, Träume und Visionen. Also Leute, die sich mit Psychologie befassen, auch Christen sind, die geraten da schnell hinein, weil also vieles in der Psychologie begann durch Träume. Freud, die Träume sind sozusagen der Königsweg in dein Unterbewusstsein und dergleichen. Und dann haben diese Campos ihnen zurückgeschrieben, als wir noch Esoteriker und Buddhisten waren, haben jeden Morgen die Träume analysiert, damit wir wissen für den Tag, was wir tun sollen. Wir sind so dankbar, dass wir Gottes lebendiges und wahres Wort haben. Und Luther sagte, Leute, die auf Träumen, Visionen achten, sind Gottesverächter, weil sie sich nicht mit seinem Wort zufrieden geben. Und in meiner Bibel steht nicht, schlaft und träumt, sondern wachet und betet, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar ist, ist ewig. Amen.